So, wir schießen vorweg. Das ist jetzt schon die zweite Aufnahme heute. Wir haben leichte Probleme, nach Dubai Internettelefonie zu betreiben, da dort die meisten Anbieter geblockt sind. Aus diesem Grund ist Lothar jetzt per Mobiltelefon zugeschaltet und dementsprechend ist auch die Aufnahmequalität. Sorry dafür, wir wollten die Aufnahme unbedingt machen und damit herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Servus Lothar.
Servus, jetzt nicht mehr guten Morgen wie beim ersten Mal, sondern eigentlich schon nach Dubai-Zeit einen wunderschönen guten Abend nach München.
Es ist Mittwoch, der 18. März. Die EM ist auf Sommer nächstes Jahr verschoben, Bundesliga, Champions League, nahezu die gesamte Sportwelt ruht. Wie geht's dir?
Ja, ich vermisse natürlich etwas, aber es ist eben die Situation so, wie sie ist und die müssen wir akzeptieren. Wir müssen das Beste daraus machen und ich glaube, der Sport sollte oder steht für mich nicht im Vordergrund, sondern es gibt eben andere Probleme, die wesentlich wichtiger sind für uns, wie ein Resultat, wie eine Meisterschaft, ein Pokalsieg oder sonst irgendetwas. Und von dieser Seite, wegen diesen ganzen Problemen, die wir jetzt haben mit dem Coronavirus, finde ich es nur vernünftig, dass man jetzt mal nicht ins Stadion geht, dass man eine Europameisterschaft verschiebt, weil eben, wie gesagt, andere Wettbewerbe vielleicht dann wichtiger sind bis Juni, Juli, dass man vielleicht die zu Ende führen kann. Aber wie gesagt, in erster Linie muss man alles in den Griff bekommen. Und ich würde sagen, den Leuten eine gewisse Sicherheit geben, wenn sie wieder ins Stadion gehen, wenn sie sich wieder treffen, auch die Spieler untereinander. Und deswegen eben die Pause, die keiner sich gewünscht hat, aber die wahrscheinlich dringend nötig ist, um den Coronavirus in den Griff zu bekommen.
Ja, wir haben auch vorher ausgemacht, dass wir jetzt gar nicht über weitere Szenarien ja sprechen wollen, weil das zum jetzigen Zeitpunkt alles auch wahrscheinlich morgen schon wieder überholt ist. Da vielleicht kurz die Frage einfach nur an dich, weil auch diskutiert wird. Ist es für dich denkbar, dass Spieler in dieser aktuellen Phase auf Gehalt verzichten, um zum Beispiel ihren Clubs auch eben zu helfen?
Ja, es wäre sehr vernünftig, weil es ist jetzt eine Situation, wo keiner einschätzen konnte, auch die Vereine nicht. Und deswegen können es für einige Vereine eng werden, wenn eben jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gewisse Zahlungen, nicht nur Zuschauereinnahmen, sondern vor allem die TV-Gelder ausbleiben würden und somit viele Arbeitsplätze riskieren, vielleicht sogar, dass der eine oder andere Verein gar nicht mehr weiterleben kann, also dass er vielleicht bankrott anmelden muss. Also ich glaube schon, dass jetzt auch da die Spieler vernünftig denken sollten und vielleicht Kompromisse eingehen, die eben der Situation geschuldet sind.
Es wird ja auch eine Regelung geben müssen für die Transfers im Sommer. Wie siehst du das? Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Spieler geht, zum Beispiel wie Mario Götze, die dann auch, da haben wir auch gleich eine Zuhörerfrage zu. Wie gehst du damit um? Glaubst du, das muss einfach da generell geregelt werden oder auch Transferverbot etc.?
Ja, man schiebt das Transferfenster nach hinten. Die Vereine bezahlen dann eben den Spieler vielleicht dann bis Ende Juli, wenn man das bis dahin überhaupt in den Griff bekommt. Wir wissen ja nicht, was passiert, aber ich würde sagen, wenn jetzt die Pause 4 bis 6 Wochen dauert, könnte man eigentlich die Sommerpause jetzt im Endeffekt so ein bisschen das als Sommerpause für die Spieler benennen, die ja jetzt auch nicht im Trainingsbetrieb stehen, natürlich auch nicht Urlaub machen können, wie sie das gerne möchten, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt die Sommerpause, spielt die Saison ein bisschen länger, Spieler stehen unter Vertrag bis Ende Juni, wo die Verträge auslaufen, ja, dann arbeitet man einen Monat vielleicht länger zusammen, wie gesagt, aber erst muss der Coronavirus beseitigt werden, die Sicherheit muss gegeben sein, dass man eben sagt, okay, die Saison und die Champions League und die Europa League, alles Mögliche, die läuft dann bis Mitte, Ende Juli, dass man auch nicht unbedingt schon wieder den nächsten Zeitdruck bekommt und dann würde man ja auch wahrscheinlich die TV-Verträge erfüllen, was ja die Haupteinnahmequelle ist, auch da muss man eine Lösung finden, man muss eben seinen Partner bedienen. Und die Spieler, ja, man bezahlt sie bis September, dafür muss man ja auch die neuen Spieler nicht bezahlen. Also das wäre ja eigentlich im Endeffekt, ja, wenn Du hast den Namen Mario Götze gesagt. Wenn Mario Götze dann bis Ende Juli auf der Gehaltsliste bei Borussia Dortmund steht, kann ja auch kein anderer Spieler kommen, der sonst auf der Gehaltsliste steht. Und deswegen, glaube ich, ist das das kleinste Problem, das die Bundesliga-Vereine haben, wenn sie im Endeffekt die Wettbewerbe vielleicht bis Ende Juli beenden können.
Mhm. Unsere erste Zuhörerfrage dreht sich auch um Mario Götze. Tim fragt, bei welchem Verein du ihn dir vorstellen könntest?
Ja, nicht nur bei einem Top-Verein. Ich gehe davon aus, dass auch die Spitzenvereine, dass sie nicht auf Mario Götze warten, auch wenn er jetzt ablösefrei wäre. Er verdient ein großes Gehalt. Er muss wieder zu sich finden. Es ist ja nicht nur eine körperliche Sache, vor allem ist es ja eine Kopfsache. Mario hat ja so viel erreicht in seinem Leben, hat es zum Weltmeister geschossen, hat super Jahre gehabt in Dortmund, hat es auch zwischendurch beim FC Bayern aufblitzen lassen. Aber man muss fragen, wo ist der Spielertyp Götze gefragt? Er arbeitet gut, er trainiert gut. Ich habe ihn ja auch bei einigen Spielen dann noch live gesehen. Also er ist aktiv, aber er setzt halt nicht mehr die Akzente, die er noch vor 4, 5, 6 Jahren gesetzt hat. Und deswegen sehr schwierig, bei einem Topverein unter Vertrag zu kommen, ob das jetzt in Deutschland ist oder England, Italien oder Spanien. Großer Name natürlich nach wie vor, aber ja, ich glaube, er muss kleinere Brötchen backen bei einem Verein, genauso wie vielleicht, was das Gehalt betrifft. Und ich wünsche ihm, dass er wieder zurückkommt. Er hat ja auch körperlich ein bisschen zu kämpfen gehabt vor 1,5, 2 Jahren, was ihn natürlich auch wieder zurückgeworfen hat. Also es ist nicht alles optimal gelaufen nach seinem Anfang in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, als junger Spund, die Bundesliga aufgemischt. Und danach, wie gesagt, bei der Weltmeisterschaft ist entscheidend durchgeschossen. Ja, ich wünsche ihm wirklich, dass er irgendwie es schafft, aber dazu braucht er Vertrauen eines Vereins, Vertrauen eines Trainers und Vertrauen in sich selbst. Und wenn er das alles so hinbekommt, dann kann er wahrscheinlich auch wieder angreifen. Aber erstmal muss er das, alles wegstecken, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und das ist ein schweres Problem. Aber natürlich, wenn er auf kein Geld verzichten muss, würde ich Amerika sagen für ihn. Ganz sicher ein interessantes Land, auch für seine Familie, auch China. Aber zurzeit ruht alles, deswegen auch da ein bisschen zu viel über solche Sachen zu spekulieren, weil wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Aber wenn, dann bin ich der Meinung, bei einem kleineren Verein, mittelmäßigen Verein, wieder Akzente setzen. Oder wenn es ihnen ums Geld geht, dann natürlich irgendwo ins Ausland.
Mhm. Jetzt eine ganz aktuelle Frage von Sven. Hertha hat heute Nachmittag bekannt gegeben, dass Nuri nicht mehr Trainer sein wird über den Sommer hinaus. Wen könntest du dir als Trainer vorstellen? Konzepttrainer eher? Hast du schon was gehört?
Nee, ich habe gar nichts gehört, weil zurzeit, wie gesagt, wenig in diesem Bereich los ist, auch bei mir. Jeder kümmert sich ja jetzt um seine Probleme, die er vor der Haustür zu klären hat. Natürlich war für mich auch klar, dass Nuri nicht über die Saison hinaus Trainer bei Hertha BSC bleibt. Das ist ja auch jemand, der mit Jürgen Klinsmann gekommen ist. Er hat früher in Bremen gut gearbeitet, kennt die Bundesliga, ein fleißiger Arbeiter, aber ich glaube, Berlin will ja Großes erreichen und dann vielleicht auch mit einem größeren Trainer. Ich könnte mir Niko Kovac ganz gut vorstellen. Es passt irgendwie, in Berlin geboren, aufgewachsen, gespielt, guten Kontakt auch zur Führungsspitze. Aber ob dann Niko vom deutschen Meister dann Berlin, das Projekt Berlin vorantreiben möchte, das muss er wissen. Ich weiß nicht, welche Angebote er hat, aber es würde sich für mich attraktiv anhören, vor allem für Hertha BSC. Mhm.
Und klingt ja auch nach einem Wunschkandidat von Hertha. Mal schauen.
Das wird so häufig mal geschrieben. Auch Labbadia ist im Gespräch. Auch er, hervorragender Bundesliga-Trainer, aber kennt ja auch die Bundesliga, war ja gefühlt schon bei jedem Bundesliga-Verein, entweder als Spieler oder als Trainer schon unter Vertrag gestanden, hat er selbst mit ihm bei Bayern München zusammengespielt, also Bruno ist ein fleißiger Arbeiter, hat sehr viel Erfahrung, hat ein gutes Gespür für die Spieler, auch in Wolfsburg bei seiner letzten Trainertätigkeit hervorragende Ergebnisse erzielt und auch er ist ganz sicher ein Kandidat, nur für mich mehr sexy ist halt Nico durch die Herkunft und vor allem durch die Wieder, die er jetzt hat in den letzten Jahren mit Frankfurt-Pokalsieger gegen Bayern vor 2,5 Jahren und dann das Double geholt mit Bayern München. Ich glaube, das würde er dann so auch ein bisschen die Idee, die er Hertha hat, die Zukunftsidee, so ein bisschen, da würde ich sagen, Nico würde da besser dazu passen.
Ja. Wir haben auch immer viele Zuhörerfragen, die speziell nach deiner Karriere fragen. Jonas möchte zum Beispiel wissen, war es schwer für dich, damals Italienisch zu lernen?
Es war eigentlich nicht schwierig, weil erstens mal Italienisch ist ja eine Sprache, die man vielleicht einfacher lernt wie Deutsch oder wie Ungarisch, wo ich ja lieb in Ungarn, die Sprache kann man, glaube ich, gar nicht lernen oder nur sehr schwierig als Ausländer. Italienisch war im Endeffekt einfach, weil es uns Leute auch einfach gemacht haben. Ich rede jetzt von uns, weil Andreas Brehme war ja zum gleichen Zeitpunkt wie ich und Jürgen Klinsmann ist ein Jahr später gekommen. Nee, die Leute haben es uns einfach gemacht glaube, dass wir einfach auch uns Mühe gegeben haben, mit denen zu kommunizieren. Italiener wenig Fremdsprachenkenntnisse vor 30 Jahren gehabt und deswegen war es eben wichtig für uns, dass wir schnellstmöglichst aufgrund der Situation Italienisch lernen. Und das hat eigentlich nach ein paar Wochen hat's geklappt mit Wörtern, dann waren es auf einmal Sätze und dann waren es auf einmal Gespräche. Und so war es im Endeffekt dann auch einfach, weil, wie gesagt, die Leute sind auf uns zugegangen und da hat dann auch keiner gelacht, wenn du irgendjemand einen Fehler gemacht hast, auch nicht im Fernsehen, sondern sie waren froh, dass wir da waren und dass wir uns Mühe gegeben haben, wie gesagt, die Landessprache zu lernen.
Ja. Und du sprichst ja aktuell auch noch, oder zumindest verstehst du Italienisch.
Ja, ich verstehe sehr gut, weil man sollte natürlich immer Praxis haben und die habe ich natürlich nicht, weil in meinem Umfeld passiert eigentlich wenig mit Italienisch, aber trotz alledem, wenn immer in Italien war in der Vergangenheit, dann nach 2-3 Tagen ist das Italienische eigentlich immer zurück gewesen, sodass du nicht nur zuhören konntest, sondern dass du auch mitreden konntest. Und ich sage es immer, das ist so wie Fahrradfahren. Ja? Irgendwo steigst du dann wieder aufs Fahrrad auf, hast es irgendwo ein bisschen vergessen, aber irgendwann nach ein paar Minuten klappt es. Und bei der Sprache dauert es halt nicht ein paar Minuten, dauert es halt also 1,5-2 Tage.
Mhm. Jetzt eine interessante Frage von Jake. Was war deine schönste Vorlage?
Meine Vorlage zu einem Tor wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ja, schöne Vorlage war 1988 Europameisterschaft in Deutschland, Gruppenspiel, das letzte Gruppenspiel im München Olympiastadion gegen Spanien. Wir haben 2-0 gewonnen und ich laufe so alleine, nicht alleine, wie ich immer so nach vorne gegangen bin, dribbel ein paar Abwehrspieler aus und bin irgendwie im 16-Meter-Raum so zwischen 5-Meter-Kante und 16-Meter-Kante-Ecke, so ein bisschen in diese Richtung, so diagonal zum Tor und war eigentlich zum Weg mehr zur Außenlinie, aber ich habe so hinter mir habe ich gesehen, Rudi Völler läuft rein und spielt den Ball mit der Hacke zurück auf Rudi und der hat dann ein Tor geschossen. Ich glaube, das war so eine spektakuläre Vorlage mit der Hacke, im Endeffekt das Tor aufzulegen.
Aha. Da schauen wir mal direkt nach, ob wir das auf YouTube oder in irgendwelchen Archiven noch finden. Das würden wir uns dann auf jeden Fall anschauen. Rick fragt, wer ist das größte Firebeast zu deiner Zeit gewesen?
Firebeast? Bei Bayern München Hans Flügler. Ja, ein ruhiger, besonderer Spieler, wichtiger Spieler. Aber beim Feiern war er auf einmal nicht mehr der ruhige Hans, sondern der wilde Hans. Das würde ich sagen, bei der Nationalmannschaft war es Pierre Littbarski, immer für einen Spruch gut, immer irgendwie einen Joker auf Lage gehabt. Also ja, Hans Flügler bei Bayern München und Pierre Littbarski in der Nationalmannschaft.
Hattet ihr auch irgendwie schon Musik in der Kabine, so wie jetzt immer?
Ja, das war schon. Also gerade Littbarski kannte sich auch bei der Musik sehr gut aus und der war eigentlich so auch dann der DJ. Es war jetzt nicht so wie heute, dass man bei vor jedem Spiel dann die Musik angemacht hat, aber trotzdem, wenn mal was musikmäßig gelaufen ist, dann war Pierre Littbarski immer derjenige, der im Endeffekt im wahrsten Sinne den Ton angegeben hat.
Jetzt eine Frage von einem User mit dem Namen Weißer Brasilianer. Für was hast du dein erstes Profigehalt verwendet? Auto.
Da mein erstes Profigehalt nicht unbedingt das Profigehalt war, das heutzutage bezahlt wird, nämlich bei mir waren es 2500 D-Mark brutto Monatsgehalt. Mhm. Da musste ich mich versorgen, also Miete bezahlen, Benzin bezahlen, Versicherung bezahlen. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben für vielleicht wie heute für eine Rolex-Uhr oder für einen Ausflug mit Privatjet oder vielleicht ein neues Auto. Das habe ich mir dann mal kaufen können, wenn ich so 1,5, 2 Jahre gespart habe. Dann ging es mal zum nächsten Auto über und dann nicht zum Ferrari, sondern dann eher zum Mittelklassewagen. Von dieser Seite her nichts Besonderes. Also ich muss mich da durchschlagen, würde ich sagen. Große Sprünge waren damals nicht möglich. Aber ich war froh, dass ich Fußballprofi war und ich hatte wahnsinnig Spaß auch mit den Anführungszeichen geringen Einkommen. Mhm.
Letzte Frage von Can. Wie hast du dich gefühlt, als du dein erstes Spiel für Deutschland gemacht hast?
Ja, einfach cool. Ja. Ich sage, erstes Spiel, immer was Besonderes, ob das mein erstes Schülerspiel war vor über 50 Jahren oder um 50, vor 50 Jahren. Oder das erste Bundesligaspiel und das erste erste Länderspiel war ja während der Europameisterschaft 1980 in Italien bei einem Spiel in Neapel gegen Holland und natürlich vorher schon ein bisschen Junioren- und Jugendnationalmannschaft und B-Nationalmannschaft gespielt, aber da will natürlich jeder hinkommen. Ja, du willst erstmal Bundesliga-Profi werden als junger Spieler, habe ich dann geschafft. Und dann, wenn du Bundesligaspieler bist, dann siehst du, oh, da gibt's ja noch mehr, also Nationalmannschaft, ja. Und das habe ich dann eigentlich nach einem knappen Profijahr auch geschafft und war natürlich wahnsinnig stolz, war eine tolle Sache. Auch wenn jetzt mein Einstand, wir haben zwar 3-2 gewonnen, aber ich bin reingekommen, habe das Spiel nochmal ein bisschen spannend gemacht, war 3-0 gestanden gegen Holland und in den letzten 15, 16 Minuten, wo ich da zum Einsatz gekommen bin, haben die Holländer noch 2 Tore gemacht und war jetzt nicht unbedingt für mich der persönlich beste Einstand, aber ich war Nationalspieler und habe es ja danach meistens doch ein bisschen besser gemacht.
Lass uns über deine Anfangszeit in der Karriere sprechen. Du bist im Sommer 1979 als 18-Jähriger von Borussia Mönchengladbach verpflichtet worden. Wie lief der Wechsel ab? An was kannst du dich erinnern?
Ganz andere Geschichte. Ich war schon immer Borussia Mönchengladbach-Fan und wie viele wissen, bin ich in Herzogenaurach aufgewachsen. Da gibt es 2 Sportschuhfabriken. Die eine heißt Puma und war damals der Ausrüster, wie jetzt auch wieder, von Borussia Mönchengladbach. Und da hatte ich einen ganz engen Kontakt, weil auch Puma mein Heimatverein, wo ich aufgewachsen bin, in Herzogenaurach unterstützt hat, den FC Herzogenaurach. Und so kam eben mal jemand von Puma auf mich zu und hat gesagt, hör mal zu, Lothar, wenn du mal die Chance bekommen würdest, irgendwo in der Bundesliga zu spielen, wo würdest du am liebsten spielen? Und das war Hans Novak, ein ehemaliger Nationalspieler, ist mittlerweile leider verstorben, hat bei Bayern München gespielt, hat bei Schalke gespielt, in Offenbach gespielt. Dann sage ich, Hans, du weißt doch, mein Traumverein Borussia Mönchengladbach. Dann hat er ein Trainingslager, ein Probetraining organisiert und ich bin mit meinem Vater dann nach Mönchengladbach gefahren und war dann auf dem Trainingsplatz gestanden, beziehungsweise zuerst in der Umkleidekabine gesessen und dann auf dem Trainingsplatz gestanden mit den Spielern, denen ich jetzt 1-2 Wochen vorher noch die Daumen gedrückt habe, dass sie im Bundesligaspiel gewinnen und auf einmal bist du mittendrin als Gastspieler, ja, und habe ich im Probetraining, sollte ich 4 Tage in Mönchengladbach bleiben beim Probetraining und nach dem ersten Probetraining ruft mich der damalige Manager von Borussia Mönchengladbach, Helmut Grassoff, an im Hotel, hat sich verbinden lassen mit mir oder mit meinem Vater, ich weiß gar nicht mehr, mit wem er da gesprochen hat, und hat uns gebeten, dass wir noch am Nachmittag bei ihm auf der Geschäftsstelle vorbeikommen und sind mal hingefahren und dachten, wenn jetzt will, was ist passiert? Ja, war ein überraschender Anruf und dann sagte, war schon der Vertrag da gelegen, nach einem Tag. Also ich hatte eine Trainingseinheit, sollte eigentlich 4 Tage dort bleiben und somit war mein Probetraining 4 Tage angekündigt, aber nach einem Tag hatte ich schon den Vertrag und konnte eigentlich dann am nächsten Tag schon wieder nach Hause fahren, nach Herzogenaurach und 4 Monate, 5 Monate später dann eben den unterschriebenen Vertrag auch erfüllen. 1979 habe ich dann so im August meine ersten Trainingseinheiten als Profi dann bei Borussia Mönchengladbach gemacht. Aber war natürlich eine tolle Sache, vor allem, weil es dann eben auch schneller geklappt hat, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte.
Mhm. Ja, geil. Gladbach war Erstligist. In welcher Liga hast du mit Herzog gespielt zu der Zeit?
Mit dem Gladbach natürlich erste Liga. Das waren ja die glorreichen 60er Jahre, wo sie fünfmal Meister geworden sind. Zum Schluss haben sie nochmal den UEFA Cup gewonnen 1979. Ist so die Mannschaft auch auseinandergebrochen. Günter Netzer weg, Heinges war da der Trainer in Borussia, war mein Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Bertie Vogt hat seine Karriere beendet, Allan Simonsen auch, und war dann eine neu formierte Mannschaft mit einem neuen Trainer. Und ich bin aus Herzogenaurach gekommen. Wir haben damals in der Landesliga Mitte, das war die vierthöchste Klasse, habe ich als 17-Jähriger, als Jugendspieler schon in der Seniorenmannschaft gespielt und sind aber in diesem Jahr aufgestiegen in die dritthöchste Klasse, die Bayernliga, und ja, so war dann ja drei Klassen Unterschied, hat man dann vielleicht am Anfang gemerkt, aber ich habe mir da eigentlich nichts daraus gemacht, sondern ich habe mir auch gedacht, sie spielen auch Fußball und ja, jetzt muss ich halt hier auch alles geben. Und nach 6 Wochen Trainings, nach 6 Wochen gemeinsamen Training, nach einigen Berufungen auf der Ersatzbank, kam ich irgendwie am 6. oder am 7. Spieltag gegen Kaiserslautern zum Einsatz, und von da an hat mich Jupp Heynckes eigentlich in jeden der darauffolgenden Spiele gebracht in der Bundesliga. Ich habe alle Spiele dann gemacht bis zum Ende der Saison, und vorher haben wir ja schon über die Nationalmannschaft gesprochen, habe ich auch noch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, habe aber während der Saison schon internationale Erfahrung sammeln dürfen. Wir haben mit Borussia Mönchengladbach im UEFA-Pokal gespielt, sind bis ins Endspiel gekommen, habe ich einige sehr gute Spiele gemacht, interessante Spiele bei Inter Mailand. Ja, das war eigentlich mein erstes großes internationales Spiel. Herzogenaurach 8 Wochen vorher, dann Borussia Mönchengladbach, und dann spielst du auf einmal im San Siro-Stadion in einem wichtigen River Cup-Spiel vor 85.000 Zuschauern. Das war dann schon irgendwie beeindruckend, und es war dann schon eine andere Welt. Und wir sind weitergekommen, haben da 3-2 gewonnen nach Verlängerung. Und eine Runde später ging es gegen AS Saint-Étienne, das ist ein französischer Verein, wo damals Michel Platini gespielt hat. Also habe ich dann ein paar Wochen später gleich gegen Platini spielen dürfen. Also das war dann schon beeindruckend. Und am Ende des Jahres war ich dann, am Ende der Saison war ich dann auf einmal Nationalspieler, über das, wo wir vorher schon gesprochen haben.
Ja, ja. Auf welcher Position hast du dann unter Heynckes gespielt in dem ersten Jahr?
Mittelfeld, mehr der Abräumer vor der Abwehr. Wir hatten technisch starke Spieler im Mittelfeld, und ich war vielleicht so der aggressiveste von allen. Eigentlich eine ungewohnte Position für mich, weil in Herzogenaurach war ich entweder Stürmer, also Nummer 9, oder zweite Sturmspitze, so um die Nummer 9. Also einmal war ich der Lewandowski so ungefähr im C-Jugend- und im A-Jugendbereich, und dann in der Seniorenmannschaft war ich der Thomas Müller, weil da hat man auch so eine starke Nummer 9. Und da habe ich dann drum herum gespielt. Also wie der Thomas Müller immer wieder dann in den Strafraum hinein, so muss man sich das vorstellen. Und es war eigentlich, ich war immer Torschützenkönig, ich habe die meisten Tore geschossen, sowohl in der Jugend als auch bei den Senioren. Und auf einmal war ich, hat mich Jupp Heynckes, der, wie gesagt, damals mein Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach war, übrigens alle 5 Jahre, die ich in Mönchengladbach gespielt habe, nur einen Cheftrainer gehabt, ja, irgendwie, wie gesagt, Jupp Heynckes. Und der hat dann irgendwie andere Fähigkeiten bei mir gesehen und hat mich im defensiven Mittelfeld im Endeffekt so ein bisschen die Abräumarbeit machen lassen, beziehungsweise auch häufig in der Manndeckung gegen große Spielmacher wie zum Beispiel in der Bundesliga Hansi Müller, Felix Magath, Paul Breitner. Das waren dann so meine Aufgaben, Kevin Keegan, das waren dann so meine Aufgaben.
Ja. Hört sich gut an. Ja, was hat dir Jupp Heynckes zu der Zeit bedeutet? Dein allererster Trainer, 5 Jahre bei ihm. Was habt ihr für eine Beziehung?
Ja, Jupp hat mir vertraut, und ich glaube, ich habe es mit guten Leistungen zurückgezahlt. Natürlich, Jupp war jetzt noch nicht so locker drauf wie in den letzten Jahren, wo wir jetzt bei Bayern München kennenlernen durften, sondern er war verbissen natürlich. Er war immer erfolgshungrig, das war er ja schon als Spieler und hat es natürlich als Trainer fortgesetzt. Und war immer so ein bisschen selbst persönlich beleidigt, wenn wir am Samstag verloren haben. Dann hat er uns 2-3 Tage im Endeffekt nicht angesprochen. Am Montag im Training hat er alles den Konditionstrainer machen lassen. Also er hat uns schon spüren lassen, dass ihn das wehtut. Aber ja, hat er sich auch verändert. Aber ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Er hat mit mir Zusatzeinheiten gemacht nach dem normalen Training, da geblieben, Passspiele, wie du den Fuß halten sollst, wo die Spannung am größten sein soll. Also er hat mich wirklich im Endeffekt ausgebildet, ja, was du natürlich als junger Spieler brauchst, einen Trainer, der dich unterstützt, der deine Schwächen sieht, der die Schwächen verbessert, aber die Stärken trotzdem weiterhin fördert. Und das war Jupp Heynckes. Er war jemand, der ins Detail gegangen ist, und ja, ohne ihn hätte ich wahrscheinlich nie die große Karriere gehabt, weil vor allem, er hat auch nach schwächeren Spielen, und die hat ja auch dann nicht nur ein junger Spieler, sondern die hat eben Profi immer wieder zwischendurch, er hat mir auch die schwächeren Spiele verziehen und hat mich immer weiter gefördert, hat mich weitergebracht, hat weiter Vertrauen zu mir gehabt, und es war natürlich schon wichtig in der damaligen Zeit, dass ich dann im Endeffekt einen Trainer gehabt habe in Jupp Heynckes, der nicht nur Vertrauen zu mir gehabt hat, sondern der mich wirklich verbessert hat in vielen Bereichen.
Ja, war es für dich dann lustig zu sehen, einmal von deiner Anfangszeit, wie er da mit dir war, auch strenger, und dann jetzt in den letzten Jahren bei Leverkusen und bei Bayern München?
Ja, er war generell nicht nur zu mir streng, er war anders. Ja, natürlich wird man auch ein bisschen ruhiger, vielleicht ein bisschen auch, er war ja kein Unmensch in den 5 Jahren, nur er war halt immer sauer, wenn man verloren hat oder wenn was nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Er ist ein Perfektionist, das hat er ja auch im Nachhinein gezeigt, aber er hat im Leben natürlich auch seine Erfahrungen machen müssen, um dann eben sowas auf eine andere Weise zu managen, wie er das zum Beispiel bei Bayern München hervorragend gemacht hat, aber vielleicht so ein bisschen auch sein Spanien-Aufenthalt, der ja über Jahre lang gedauert hat. Er war ein Teneriffa-Trainer, er war ein Bilbao-Trainer, er war dann in Real Madrid, wo er die Champions League gewonnen hat, Trainer. Also das hat dann ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen neue Erfahrungen gegeben im Leben, und die haben ihn gut getan, und ich glaube, dass er dann auch so ein bisschen lockerer zu sich selbst geworden ist, eben auch aufgrund dessen, dass er schon in seiner ersten Zeit nach Mönchengladbach war, er bei Bayern München nochmal ein Jahr mein Trainer und war einige Jahre in München, wo er, glaube ich, 1 oder 2 deutsche Meisterschaften geholt hat, und dann ist er ja erst ins Ausland gegangen, und durch die Erfolge, die er als Trainer feiern durfte, die er auch verdient feiern durfte, weil er wirklich ein toller Trainer ist, ein toller Mensch, hat er natürlich dann auch ein bisschen ist ein bisschen lockerer geworden, würde ich sagen.
Ja. Du hast gerade schon angedeutet bzw. erzählt, dass die Europameisterschaft 1980 in Italien war, dann dein Debüt stattgefunden. Hast du überhaupt damit gerechnet, bei dem Turnier dabei zu sein?
Du warst ja sehr jung. Ich hatte zumindest Hoffnung, weil ich kann ja auch Zeitung lesen und wusste genau, was ich gespielt habe. Ich habe es gerade gesagt, ich war ein junger Spieler, der vom Amateurverein nach Mönchengladbach gekommen ist, aber gleich Stammspieler, und nicht nur Stammspieler, sondern auch für gewisse Dinge verantwortlich, waren die Standardsituationen, Freistöße, Eckbälle, habe ich meistens geschossen, also auch Verantwortung schon mit 18, 19 Jahren übernommen, und dann eben auch Junioren-Nationalmannschaft, B-Nationalmannschaft. Natürlich kann man dann schon ein bisschen dran denken oder davon träumen, auch mal für die A-Nationalmannschaft nominiert zu werden, aber es ging natürlich sehr schnell. Aber ich habe gerade zum Ende dieser Saison 1979-80 UEFA-Pokal wichtige Tore geschossen, im Halbfinale, im Finale Tor geschossen, dann in der B-Nationalmannschaft auch als jüngster Spieler Leistung gebracht, und das hat wahrscheinlich dann auch verbal imponiert und gefallen, und deswegen vielleicht auch dann die Berufung, die natürlich natürlich überraschend kam einerseits, andererseits hat man natürlich irgendwo schon darauf gehofft, dass vielleicht da doch noch ein Anruf von der DFB beziehungsweise vom Trainer kommt und sagt, hör mal zu, du bist dabei, und war natürlich umso schöner, dass es dann geklappt hat, und war natürlich eine ganz andere Welt, auch das öffentliche Interesse. Mönchengladbach ist ja mehr Anführungszeichen Dorfverein, was die Medien betrifft. Da war mal ein Journalist während der ganzen Woche, und das am Tag vorm Spiel und am Tag nach dem Spiel. Und sonst waren wir ja eigentlich unbeobachtet und konnten uns eigentlich auf alles in Seelenruhe vorbereiten.
Ja. Ich habe gelesen, dass du in deinem Spiel gegen die Niederlande einen Foul-Elfmeter verursacht hast, der aber eigentlich keiner war. Klär das mal auf.
Uli Stieling hat den Ball, glaube ich, im Mittelfeld verloren, und ich war immer ein sehr schneller Spieler, und der holländische Spieler war auch nicht so langsam, Johnny Redd war es, glaube ich, und ist dann alleine aufs Tor marschiert. Und ich bin dann von hinten herangesaust und so 2 Meter vor der Strafraumgrenze habe ich eine Notbremse, eine Grätsche gemacht, in Neapel war das. Und der Spieler ist bis zum Elfmeterpunkt hingeflogen. Also volles Tempo, voll von hinten rein. War klar, das wäre heute eine dunkelrote Karte. Man wusste damals, ist es eine gelbe Karte. Und der Schiedsrichter verlegt das Schauspiel, das wirklich, und ich hoffe, dass man das irgendwo auch findet im Archiv, dass man es das nochmal anschaut. Das Foul war 2 Meter vor dem 16er. Aber der Spieler ist geflogen. Jetzt war der am Elfmeterpunkt plus minus gelegen. Jetzt hat natürlich der Schiedsrichter, war wahrscheinlich irgendwo 30, 40 Meter entfernt gestanden. Der Linienrichter hätte es eigentlich sehen müssen. Aber es waren natürlich andere Gegebenheiten. Und der Schiedsrichter hat halt 11 Meter gegeben. Und das war dann das Anschlusstor für Holland. 3-1 und 7-8 Minuten später schießen sie dann noch das 3-2. Also er wäre halt allein aufs Tor zugelaufen und ich dachte, ich stoppe ihn mit einem Freistoß 2 Meter vor dem 16er, aber die Fehlentscheidung des Schiedsrichters war nicht unbedingt gut für mein Debüt, aber trotz alledem, wir haben 3-2 gewonnen, Klaus Allofs alle 3 Tore geschossen, Bernd Schuster überragend gespielt und 10 Tage später war Deutschland Europameister.
Ja, Klaus Allofs, Torschützenkönig, bester Spieler des Turniers, Bernd Schuster. Wie war das mit denen zusammenzuspielen?
Ja, ich kannte sie ja schon aus der Bundesliga. Ich habe ja auch schon in der Bundesliga gegen sie gespielt. Also es war jetzt für mich ja nichts Neues, mit Stars zusammenzuspielen. Wir hatten ja auch einige gute Spieler bei Borussia Mönchengladbach und in der Bundesliga, aber ich auch immer gegen ja, reifere, ältere, erfahrene, erfolgreiche Spieler gespielt. Ich habe vorher schon ein paar Namen aufgezählt, ja, und die muss ich jetzt nicht wiederholen. Jürgen Krawotzki war noch dabei, Bernd Hölzenbein war dabei, Weltmeister, die 5, 6 Jahre vorher Weltmeister geworden sind. Ja, ich war mittendrin, ja, ich war mittendrin, zwar eigentlich der Jüngste, aber trotzdem war ich mittendrin, habe ja auch gegen Platini gespielt in dieser Saison schon mal, habe auch gegen Beccalossi in der Mailand, habe ich auch erzählt, UEFA-Pokal, ja, Marini, Beccalossi, Aldobelli und so weiter, ja, und das war dann nichts mehr, wo ich sage, wow, da schrecke ich zurück oder so. Nein, ich habe nie zurückgeschreckt, auch nicht bei meinen Amateurvereinen, wo ich immer als kleinster und jüngster Spieler im Endeffekt sehr erfolgreich gespielt habe, sondern ich habe auf dem Platz habe ich eigentlich alles vergessen, habe mich auf mich fokussiert und darauf, dass ich der Mannschaft Gutes tun wollte.
Hast du in diesen Momenten gemerkt, dass du dich immer mehr an das Level gewöhnen kannst, dass du dazulernst und dass du immer besser wirst?
Ich habe es nicht gemerkt, es ist dann alles automatisch gekommen, weil ich auch sehr viel dafür gemacht habe. Es war ja nicht nur so, dass Jupp Heynckes nach dem Training da geblieben ist, also ich bin ja häufig nach dem Training auch alleine da geblieben und habe für mich was gemacht, was ich ja schon als Kind auch alleine gemacht habe. Ich hatte nicht immer meine Nachbarsjungs dabei, wo du Fußball spielen musstest, aber dann habe ich eben die Wand als Hilfe genommen, Spannstöße, Innenseite, Außenseite, alles Mögliche, ja. Und das habe ich dann eben als Profi auch gemacht, ja. Nicht immer gleich nach dem Schlusspfiff des Trainings in die Kabine, sondern erstmal noch 15, 20 Minuten, was für mich gedacht, was mir dann weitergeholfen hat. Und es war natürlich dann auch die Entwicklung, die Erfahrungen, wo du dann irgendwann gesammelt hast und vor allem auch der Glaube an dich selbst.
Ja, das ist echt spannend. Da lass uns nächste Woche weitermachen, da können wir auch über deine Zeit dann bei Bayern München sprechen, über den Wechsel, das würde jetzt dann als nächstes anstehen. Du bist nächste Woche noch in Dubai, sehr wahrscheinlich?
Ich weiß auch nicht, was so alles passiert und los ist. Geplant ist es ja bis Ende März, aber es kann früher zu Ende sein. Es kann vielleicht auch länger dauern. Also ich, wie gesagt, freue mich natürlich, würde mich freuen, wenn es Anfang April wieder weitergehen sollte mit einem normalen Spielbetrieb. Aber ich glaube, das ist ein Wunschdenken. Und ich glaube, man sollte sich auch jetzt nicht unter Druck setzen lassen, sondern ich bin überzeugt, dass man in der Sommerpause, gerade jetzt, wo die WM abgesagt worden ist oder verschoben worden ist auf 2021, dass man dann schon Wochen frei bekommen hat, um eben zumindest dann die Wettbewerbe, die ja so wichtig sind für die Vereine, in irgendeiner Form fortzusetzen.
Ja. Dann sprechen wir darüber in der nächsten Woche, haben auch neue Informationen dann. Du wieder am Telefon. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt, auch wenn die Qualität jetzt heute ein bisschen schlechter ist. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben. Lothar, ich danke dir sehr herzlich.
Alles klar, dir noch einen schönen Abend und alles Gute. Grüße nach München.
Ciao, ciao.